Predigt im Mai 2016 halten. Er ist charmant. Er arbeitet hart, er ist erfolgreich, sehr erfolgreich. Sein Name spricht für Erfolg, dafür ist er bekannt. Er ist da, wo viele sein wollen und man sieht es ihm an. Ich frage ihn, was treibt Sie eigentlich an? Er erzählt, er spricht von Familie, vom Haus, von finanzieller Unabhängigkeit, von großen, schnellen Autos. Als ich weiter frage, wird deutlich, dass das nur so vordergründige Namensschilder sind, Etiketten sind, nicht wirklich das, was ihn antreibt. Nachdem ich weiter frage, schaut er mich schließlich fragend an und sagt, ich weiß es nicht. Und in seinen stahlblauen Augen liegt so viel Schmerz. Vor ein paar Jahren war der innere Motor plötzlich aus. Das Feuer war weg, die Kraft, die Motivation, der Ehrgeiz, alles weg. Und auch der Erfolg. Weg, wie vom Winde verweht. Männer können Unglaubliches leisten. Männer können so erfolgreich sein. Männer können kämpfen und wollen siegen. Sie können eine gerade Spur ziehen des Erfolges, der Karriere. Nichts kann sie aufhalten. Und dennoch wirft das Leben immer wieder einmal Männer aus der Bahn. Ein Burnout, ein Infarkt. Das zu tiefe Dekolleté einer Frau oder einfach nur, wenn am Abend die Erwartung auf Sex nicht in Erfüllung geht. Plötzlich bricht die straighte Welt aus Zielstrebigkeit, Disziplin und Erfolg zusammen. Zumindest für ein paar Stunden oder ein paar Tage. Manchmal für Jahre. Und manchmal wird es nie wieder so, wie es einmal war. Männer predigten im Mai. Was soll denn das? Fragte mich auch meine Frau. Und fragen sich vielleicht viele Frauen hier. Ich möchte euch Frauen zwei Gründe nennen, warum ihr vielleicht bleiben könntet. Wenn ihr sie beide mit Nein beantwortet, dann könnt ihr einfach gehen. Ich wollte sagen, und schon das Mittagessen vorbereiten. Ja. Der erste Grund. Es kann schon gut sein, den eigenen Partner etwas besser zu verstehen. Oder den Sohn. Vielleicht sogar den Vater. Und zum anderen könnte es sein, dass das eine oder andere nach entsprechender Transformation sogar auch für dich als Frau eine Relevanz hat. So, jetzt kannst du entscheiden. Wir schauen uns heute das Leben von einem der ganz großen Kämpfer an. Jakob. Der dritte in der Reihenfolge der großen Erzväter Israels. Abraham, Isaak, Jakob. Eine spannend dramatische Geschichte. Es lohnt sich immer wieder, sie mal zu lesen. Ich empfehle es euch. Geht 1. Mose 27 los, eine ganze Menge Kapitel. Spannend, hochdramatisch diese Geschichte. Wir folgen diesem Mann an zwei Sonntagen jetzt. Diese Woche und nächste Woche. Diese Woche von diesem Untertitel die erste Hälfte von dem verschlagenen Kämpfer. Und nächste Woche Daniel ist dran mit dem hinkenden Anführer. Um einen Menschen, einen Mann besser zu verstehen, kann es gut sein, mal zurückzuschauen. Auf das Gewordensein. Nicht alles ist wichtig, was in der Vergangenheit war. Aber manches, und besonders oft das, was erinnert wird, scheint ein Hinweis zu sein auf das, was wichtig ist. Lesen wir einfach mal Text im Originalton. 1. Mose 27. Isaak, der Vater, war 40 Jahre alt, als er heiratete. Seine Frau hieß Rebekka und war die Tochter des Aramäers Betuel aus dem oberen Mesopotamien, die Schwester Labans. Isaak betete eindringlich für seine Frau zu Jahwe, denn sie bekam keine Kinder. Jahwe erhörte ihn und Rebekka wurde schwanger. Als die Kinder in ihrem Bauch einander wegstießen, sagte sie, wenn es so steht, warum bin ich dann schwanger geworden? Sie ging, um Jahwe zu befragen. Jahwe sagte zu ihr, zwei Völker trägst du jetzt in deinem Leib, zwei Stämme scheiden sich in deinem Schoß. Ein Volk wird stärker als das andere sein, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Familiengeschichten sind sich manchmal über Generationen hin ähnlich. Auch hier setzt sich etwas fort, was beim Großvater schon passiert ist. Kinderlosigkeit. 20 Jahre lang. Und als die gute Rebekka dann aufgrund des Gebetes ihres Mannes und dessen, dass Gott sie erhört hat, schwanger wird, passiert ihr etwas, was ich manchmal von Frauen höre, die so 2-3-jährige Burschen haben, mehrere an der Zahl, die dann so richtige Burschen werden und anfangen zu kämpfen. Wo sie dann feststellen muss, ups, das sind ja Jungs. Das hat die gute Rebekka schon vor der Entbindung gemerkt. Diese Power, dass die sich stießen und wegstießen, hat sie so frustriert, dass sie nach 20-jähriger Nichtschwangerschaft gesagt hat, wäre ich bloß nicht schwanger geworden. Das ist schon eine heftige Nummer. Und ich vermute, ihr Frauen werdet, die ihr mal schwanger wart, werdet das mitfühlen können, was das heißt für eine Frau. Und dann, als die Burschen geboren werden, geht es erst richtig los. Wir lesen weiter. Und tatsächlich, als die Stunde der Geburt kam, brachte sie Zwillinge zur Welt. Der erste, der herauskam, war am ganzen Körper mit rötlichen Haaren bedeckt. Sie nannten ihn Esau, den Behaarten. Danach war sein Bruder herausgekommen, der Esau an der Ferse festhielt. Ihn nannten sie Jakob, den Fersenhalter. Bei ihrer Geburt war Isaak 60 Jahre alt. Die Kinder wuchsen heran. Esau wurde ein Jäger, ein Mann der freien Steppe. Jakob wurde ein gesitteter Mann, der in den Zelten blieb. Ihr Vater Isaak hatte eine Vorliebe für Esau, weil er gern wild aß. Jakob, der Gesittete, war der Liebling der Mutter. Bei der Geburt wird die Unterschiedlichkeit der beiden so richtig sichtbar und der Kampf um den ersten Platz im Leben. Der eine ist rau und behaart, kommt als Erster, und der andere eher zart und zäh. Er heftet sich ihm sprichwörtlich an die Ferse. Kommt da das Sprichwort her? Die Unterschiedlichkeit und der Kampfgeist, der hier sichtbar wird, nachdem er schon lange spürbar war, wird ein ganzes Leben prägen. Schauen wir uns die Eltern an. Der Vater liebt den Rauen, weil er so Leckeres von der rauen Jagd mitbringt. Die Mutter liebt den sanften, gesitteten, weil ihr sein Wesen und sein Verhalten so willkommen ist. Beide sagen ihrem Liebling, du bist ein guter Junge. Jeder dieser guten Jungen lernen schon frühzeitig, ich bin geliebt, wenn ich tue, was Mann, was Papa oder was Frau, was Mama von mir erwartet. Das lernen sie von früh an. Und beide Jungen sehnen sich vermutlich ein Leben lang nach dem, was sie vermisst haben. Könnte es sein, dass Esau, der sich drei Frauen nacheinander sucht, irgendwo auch war auf der Suche nach liebevoller Zuwendung der Mutter, dass sie ihm gefehlt hat? Könnte es sein, dass Jakobs Streben nach Erfolg möglicherweise die Suche war, endlich die Anerkennung des Vaters zu bekommen, die ihm immer versagt war? Beide haben von einem Elternteil an Bedingung geknüpfte Liebe erlebt. Und vom anderen Teil Ablehnung. Einfach, weil sie sind, wie sie sind. Der eine, weil er so maskulin ist. Und der andere, weil er so gesittet und weich ist. Zwei Brüder, die Ablehnung erfahren und bedingte, nämlich an Bedingungen bedingte Zuwendung. Beide haben möglicherweise Vater- und Mutterwunden. Und vieles in ihrem Leben wird davon geprägt sein, den Schmerz zu heilen oder zumindest die Schmerzen zu lindern. Folgen wir dem Weg Jakobs. Ich reiße das nur ganz kurz ab. Ihr könnt diese spannende Story live im Original lesen zu Hause. Jakob nutzt seine eigenen Kochkünste in einem günstigen Moment des Heißhungers vom Bruder, um ihm das Recht des Erstgeborenen, was unglaubliches wert war in der damaligen Zeit, abzukaufen. Kurzer Handel, du Suppe, ich Erstgeburtsrecht. Bruder stimmt zu, weil ihm nur das wichtig war, was im Moment wichtig ist. Als der Ältere aber diese Geschichte längst vergessend irgendwann den väterlichen Segen erhalten soll und auf die Jagd geht, hört Jakob auf Mama und betrügt den blinden Vater und bekommt so den Segen. Und weil es logischerweise, das war das Teil hier, sorry. Und weil es logischerweise Ärger mit dem älteren Bruder gibt, der ihn jetzt töten will, hört er wieder auf Mama und flieht. Unter dem Vorwand, sich im fernen Land bei der Verwandtschaft der Mama eine Braut zu holen, eine Frau zu finden. Und er findet die Traumfrau. Er findet sie und zahlt mit gewohntem Kampfgeist den Brautpreis. 7 Jahre Schuften für den künftigen Schwiegervater. Auf der Farm des Schwiegervaters. Am Morgen nach der Hochzeitsnacht passiert ihm das, was so manchem Mann irgendwann im Leben einmal passiert. Er wacht auf, sieht die Frau neben sich und fragt sich, habe ich die wirklich geheiratet? Habe ich wirklich von dieser Frau geträumt? Bei Jakob war es real. Der Schwiegervater hat ihm die ältere, unattraktive Schwester untergejubelt, förmlich untergejubelt. War damals möglich. Zur Besänftigung bekommt er die geliebte, jüngere Schwester noch dazu und unter der Bedingung, nochmal 7 Jahre zu schuften. Kein Problem, Jakob macht's. Schuftet weitere 7 Jahre mit links. Etwas link ist auch der Deal, den er nach diesen 7 Jahren mit seinem Schwiegervater macht, nämlich noch weiter für ihn zu arbeiten. Und er macht einen Deal, was sein Lohn sein wird. Und er ist unglaublich clever, wahrscheinlich kennt er irgendwelche Mendelschen Gesetze, keine Ahnung. Er macht es so clever, dass seine Schafzucht, der Teil seiner Schafzucht, den er ausgehandelt hat mit dem Schwiegervater, dass der größer und größer und stärker und kräftiger wird. Und das Schwiegervaters Teil auf sondersame Weise immer kümmerlicher. Um dann nach 20 Jahren harter Arbeit als steinreicher Mann in einer Nacht- und Nebelaktion mit seiner riesigen Familie, 12 Söhne und Töchter, 4 Frauen, seinen Angestellten, dem Besitz und den Herden zu fliehen. Er hat es sich in seinem Streben um Platz 1 ein weiteres Mal unmöglich gemacht, dass er um seine Haut fürchten muss und nur noch fliehen kann. Jakob hat es wirklich geschafft. Er hat alles geschafft, was man schaffen kann. Eine große Familie, viele Angestellte, riesigen Herden, einen wahnsinnigen Reichtum. Wie kommt es, dass dieser Jakob immer noch nach dem Skript seiner Kindheit lebt? Verschlagen, gerissen, kämpfen, um an die Spitze zu kommen. Kämpft er immer noch um die Anerkennung des Vaters? Er hat doch alles richtig gemacht. Er hat doch Mama verlassen und Papa verlassen. Er hat einen ordentlichen Beruf gelernt, er hat Familie gegründet, hat Karriere gemacht und ist dennoch im Herzen ein Schlitzohr geblieben. Weit weg von der Mutter folgt er immer noch ihrem Rat. Weit weg vom Vater, in Klammern, selbst wenn er tot wäre, würde er immer noch um die Anerkennung des Vaters kämpfen. Das uralte Skript: Kämpfe aus der Deckung um den Sieg. Einfach immer auf den Fersen bleiben. Solche Skripte greifen oft ein Leben lang mitten in den Alltag immer wieder hinein und können jederzeit aktuell und lebendig werden. Da gibt es den kleinen Jungen, der schmollt und schreit und mit den Füßen stampft und nicht mehr mit den anderen redet, nur weil er nicht bekommen hat, was er jetzt will. Seinen Bagger, sein Lieblingsessen oder Sex mit der Ehefrau. Plötzlich ist der erfolgreiche Mann wieder der kleine Junge, der schmollt, schreit, wütend ist, 3 Tage schweigt. Oder dieser erfolgreiche Mann schaut sich den Busen und Po einer schönen Frau etwas zu lange an. Gehirn aus, Testosteron an. Manchmal tun sie es real. Und manchmal in der Online-Welt der Pornografie. Könnte es sein, dass er sich immer noch nach der Liebe, nach der Zuwendung der Mutter sehnt, die ihm Zuwendung gibt und wichtige Frusttoleranz lehrt? Andere sehen die Grenzen von Wahrheit und Besitz nicht so eng, weil man dann erfolgreicher als andere sein kann. Und andere arbeiten besonders lang und besonders hart oder besonders rücksichtslos, um ganz nach oben zu kommen, um endlich wirklich erfolgreich zu sein. Könnte es sein, dass manche sich immer noch nach diesem Vater sehen, nach der Anerkennung des Vaters? Danach, dass er ihm die Zuwendung gibt, den Zuspruch gibt? Dass der Vater sagt, weil er ihm vertraut, du kannst das schaffen. Ein Vater, der sagt, ich bin stolz auf dich. Wow. Ein Vater, der sagt, ich hab dich lieb. Solche Skripte können wie Bestien in uns sein, die uns schlagartig in eine Welt zurückversetzen, die wir meinen, längst verlassen zu haben. Ein Mann, der diese Skripte, die wie Bestien sein können, in sich besiegen kann, braucht eine Ahnung von dem, was da eigentlich in ihm ist, was ihn da eigentlich im tiefsten antreibt. Nur Nein sagen reicht oft nicht, um es zu lassen. Wenn ein Mann zum Beispiel nicht mehr Pornografie anschauen will, kann es gut sein, sich technische Hürden und menschliche Rechenschaftspflicht selbst aufzuerlegen. Das kann helfen. Wirklich an die Ursache kommt er oft damit aber nicht. Und kommt er erst dann, wenn er das Skript, den Antreiber dahinter, kennenlernt und als echter Mann entscheidet, wie er künftig damit umgehen will. Verantwortung für sich übernimmt und selbst entscheidet, ohne kritiklos dem alten Skript weiter zu folgen. Um dieses umzusetzen, möchte ich euch 4 Schritte vorstellen. Es sind nicht die Schritte zum Erfolg. 1, 2, 3, 4, abhaken, fertig, erledigt. Es sind mögliche Schritte. Ein erster Schritt: Vater- und Mutterwunden wahrnehmen und beklagen. Mal hinschauen, was hat mir eigentlich gefehlt. Es kann gut sein, zu verstehen, was mich verletzt hat, was mir gefehlt hat. Es kann gut sein, dies als Schmerz spüren, vielleicht zu lernen. Weil man sich angewöhnt hat, diesen Schmerz überhaupt nicht mehr zu spüren. Ich rede mit Menschen, oft mit Männern, über Schmerzen aus ihrer Kindheit. Und sie reden darüber auf eine Art und Weise, als wäre es ein pures Happening gewesen. Ich spüre den Schmerz, sie nicht. Es gehört eine Menge Mut dazu, diesen Schmerz anzuschauen. Zuzulassen, dass er wieder hochkommt. Und das auszuhalten. Und diesen Schmerzen zu beklagen. Nein, nicht zu den Eltern zu gehen und sie anzuklagen, sie anzuschreien, ihnen Vorwürfe zu machen, das hilft nicht. Das hilft überhaupt nicht. Die meisten Eltern haben ihr Allerbestes gegeben. Das, was für sie möglich war. Und wir, die wir alle Eltern sind, wissen das. Wir haben unseren Kindern, wollten unseren Kindern immer nur das Beste geben. Und ich bin sehr sicher, auch ich habe meinen Kindern Wunden zugefügt. Auch meine Kinder tragen diese. Und ich denke manchmal, Mist, sie wissen es noch nicht. Sie werden es irgendwann wissen. Den Schmerz beklagen heißt, ihn auszudrücken. Vielleicht es aufzuschreiben, vielleicht einem vertrauten Menschen zu sagen. Zweitens, dann gibt es so Sätze, die haben sich in der Kindheit vor ganz, ganz langer Zeit geprägt. Man nennt sie gerne so Glaubenssätze. Die sind so verinnerlicht, dass sie überhaupt nicht in Frage gestellt werden. Viele von uns tragen seit ihrer Kindheit solche Sätze in sich. Sie werden nie geprüft, diese Sätze. Es sind Sätze, die uns antreiben oder begrenzen. Als ich mal einen Mann darauf angesprochen habe, einen Mann, der sehr aggressiv, verbal aggressiv mit sich und seiner Umwelt vor allem umgeht, sagt er spontan diesen tief sitzenden Glaubenssatz seines Lebens. Du bist nicht genug. Du bist nicht genug. Das war Satz seines Lebens. Diesen Satz hat er sich tausendmal wiederholt. Du bist nicht genug. Und dieser Satz treibt ihn und macht ihn aggressiv und will ihn erfolgreich machen. Er will erfolgreich sein, um jeden Preis. Und er ist bereit dafür, nahezu jeden Preis zu zahlen. Es gilt, diese Sätze zu prüfen. An der einfachen Frage, sind sie die Wahrheit? Sind sie die Wahrheit? Wenn sie Wahrheit sind, nach dem, was du heute glaubst und dein Weltbild ist, dann ist okay, wenn sie die Wahrheit sind. Wenn sie nicht die Wahrheit sind, dann sind sie Lüge. Und wenn sie Lüge sind, dann weißt du, wo Lüge herkommt. Lüge kommt nie von Gott. Nie. Es gibt jemanden, der will uns Lügen einreden. Der will uns mit Lügen kaputt machen. Und dafür sorgen, dass wir nie der Mann werden. In Klammern die Frau, die wir eigentlich werden sollen. Wenn der Satz Lüge ist, können wir diesen Satz nicht löschen. Da muss ich euch enttäuschen. In den meisten Fällen können wir solche Sätze nicht löschen. Die Taste Delete gibt es dafür nicht. Aber wir können diesem Satz die Wahrheit entgegenhalten. Deswegen gilt es zu prüfen, was ist die Wahrheit? Finde die Wahrheit für dich heraus, die für dich gilt, und halte sie diesem Satz entgegen. Du kannst es sagen, wenn du diesen Satz hast, du bist nicht genug. Indem du fortsetzt, gilt nicht mehr, sondern es gilt. Und dann sagst du die Wahrheit. Kommen wir zurück zu einem der beiden großen Eckpunkte im Leben von Jakob. Er ist zweimal geflohen Und beide Male auf der Flucht begegnet er Gott. Lasst uns die erste Begebenheit anschauen. Wir lesen davon im Kapitel 28. Da ist Jakob unterwegs, schläft irgendwo auf freiem Feld. Im Traum sah er einen Treppenaufgang, dessen Spitze bis an den Himmel reichte. Engel stiegen auf ihm hinauf und herab. Und auf einmal stand Jahwe über ihm und sagte: Ich bin Jahwe, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deine Nachkommen geben. Und ich werde dir beistehen. Ich beschütze dich überall, wo du hingehst. Ich bringe dich wieder in dieses Land zurück. Ich werde dich nicht verlassen und tue alles, was ich dir versprochen habe. Der dritte Schritt, die Wahrheit glauben lernen. Ich bin einfach geliebt von Gott. Gottes Liebe und Zuspruch ist ohne Bedingung. Kein Wenn, Dann und Aber. Einfach göttlicher Zuspruch. Das ist dieser Text, den wir eben hier gelesen haben. Einfach Zuspruch. Ich bin für dich. Ich unterstütze dich. Ich halte meine Versprechen ein. Ich gebe dir. Die Reaktion von Jakob macht deutlich, dass ihm das eine Nummer zu heftig ist. Viel zu tief verwurzelt in ihm ist das alte Skript. Das Skript, das lautet: Wenn ich tue, was man von mir erwartet, dann bin ich geliebt. Und genau so, genau diesem Skript entsprechend, reagiert er auf Gott. Da lesen wir es. Ich habe es markiert. Da legte Jakob ein Gelübde ab. Wenn Gott mir beisteht, bom, 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 dann soll Jahwe mein Gott sein. Wenn dann. Bedingte Liebe. Bedingter Glaube. Es wird noch 20 Jahre dauern, bis Jakob Gott einfach glauben kann. Er geht in der Zeit viele Schritte, das sind wichtige Schritte für ihn. Aber diesen Schritt zum Glauben, Gott einfach zu glauben, Gott einfach zu vertrauen, geht er erst 20 Jahre später. In einer Woche hören wir davon. Aber ich fordere dich heute schon heraus mit einem vierten Schritt. Wenn du es glaubst, dann geh diesen Schritt, nämlich die Wahrheit trainieren. Ja zu mir, ohne Bedingungen. Der kleine, gut erzogene Rainer in mir sagt, das geht doch nicht. Du baust so viel Mist, immer noch, bis heute. Das passt doch nicht dazu, so ein bedingungslosen Ja zu mir. Es geht um etwas anderes. Es geht um dieses Ja zu mir als Person, als Mann, als Mensch, mit allem und trotz allem Ja. Gott zu glauben heißt, und das sage ich allen, die von sich sagen, ich glaube Gott. Wenn wir Gott glauben, heißt das, ihm auch sein Ja zu glauben. Sein Ja zu mir. Dass ich in sein Ja zu mir dankbar einwillige. In vielen von uns sind so viele Negativsätze über uns selbst. Und dieser lebendige, ewige, mächtige Gott sagt: Ich liebe dich, wie du bist. Und ich sage, ich finde mich einfach bescheuert. Und das soll Glauben sein? Nennst du das Glauben? Wir müssen eins wissen. Diese Sätze, die wir uns sagen, haben Macht. Und Gott akzeptiert, was wir sagen. Er hört unsere frommen Sprüche, er hört auch unsere ganzen frommen Lieder. Aber wenn wir weiter die Negativsätze über uns sagen, wartet Gott weitere 20 Jahre, bis wir es ihm glauben. Vielleicht bis wir uns in einer Situation auf diesen Kampf einlassen, von dem Daniel uns nächste Woche erzählen wird. Es ist schwer, es zu glauben. Vielleicht gibt es nichts Schwereres auf der Welt, als das zu glauben, dass ein Gott mich liebt. Mich einfach so. Keiner von euch weiß, wie viel Mist ich gebaut habe, aber der Gott weiß das. Und er liebt mich. Immer noch. Und sagt, Rainer, ich bring dich in den Himmel. Wenn der wüsste. Er weiß es, er weiß es. Und er tut's. Und er will es mit dir genauso tun. Und er wird es mit dir genauso tun. Wenn du diesen Glauben eingewilligt hast. Vier Schritte. Geh nicht alle heute auf einmal. Ich werde dich nachher herausfordern, einen zu gehen. Einen heute. Okay? Noch etwas, was ich fast vergessen habe. Ich habe Frauen hier. Wir haben Frauen hier. Danke, dass ihr geblieben seid. Wenn du einen Sohn hast, erlaube ihm, ein richtiger kleiner Mann zu sein und zu werden. Emotionen zu haben und kämpferisch zu sein. Siegen zu wollen und zugleich fair Grenzen einhaltend zu sein. Und auch Frusttoleranz zu lernen. Ohne Liebesentzug. Wenn du einen Mann hast, verwende das, was du heute gehört hast, niemals gegen ihn. Was dein Mann vor allem braucht, ist jemand, der den Helden in ihm sieht, selbst wenn dieser Held noch nicht vollständig entwickelt ist. Das soll ja manchmal bei uns Männern so sein. Er braucht nicht jemanden, der ihm sagt, was er besser machen soll und dass er mehr in der Bibel lesen soll. All das hat ihm doch auch Mama gesagt. Hüte dich davor, seine Mutter zu sein. Hüte dich. Du bist seine Partnerin. Glaube daran, dass er es schaffen kann, den Mann rauszulassen, den Helden weiterzuentwickeln. Glaube daran und drück es aus durch dein Verhalten. Noch ein Wort an die Männer. Ich rede über all diese Punkte als Mann. Und so mancher dieser Punkte, die ich genannt habe, ist mir besser bekannt, als mir lieb ist. Darum habe ich für uns Männer ein Lied rausgesucht, ein Lied mitgebracht von einem Mann hier aus Lichterfelde, von Martin Pepper. Es lädt ein, Schritte zu gehen auf einem Terrain, das uns oft nicht so vertraut ist. Und danach lade ich euch ein, Männer, einen Schritt zu gehen, ganz für euch. Es muss keiner nach vorne kommen, keine Angst. Das kommt noch. Vielleicht. Heute nicht. Heute was festmachen, du für dich, okay? Lied ab. Welcher Schritt könnte für dich dran sein? Ich weiß, dass jeder dieser Schritte sehr viel Angst macht, wenn man ihn noch nicht gegangen ist. Jeder. Deswegen geh nicht 4 Schritte, geh nicht 3, geh 1. Wenn du es wagst, wenn du es willst. Es fordert Mut, ich weiß das, weil man sich auf etwas einlässt, was man so vielleicht noch nie getan hat. Und das ist wie in einen dunklen Wald hineingehen und nicht wissen, was kommt. Aber genau das ist es ganz oft, Mann zu sein. In diese Ungewissheit hineinzugehen. Ich lade dich ein, einen Schritt zu gehen, eine Entscheidung zu treffen heute. Und ich bitte dich, das heute noch einem Menschen zu sagen. Das kann deine Frau sein. Es kann auch ein anderer Mann sein. Sag es einem Menschen heute. Nicht als Zwangsverpflichtung zum Nachfragen, gar nicht. Aber sag es einem Menschen. Ich will einen Schritt gehen. Ich will den gehen. Okay? Ich will jetzt beten. Für euch, die ihr so einen Schritt festmacht. Und ich will danach für Mütter und Väter beten, die mit kleinen Jungs umgehen, aus denen Männer werden wollen und sollen. Guter Gott, danke für dein bedingungsloses Ja zu uns, zu mir als Mann. Danke, dass dein bedingungsloses Ja für jeden von uns gilt. Viele von uns haben anderes erlebt. Und das hat in uns etwas eingepflanzt und das hat uns Wunden zugefügt. Und manche von uns leben ein Leben lang nach diesem alten Skript. Und guter Gott und Jesus, du Heiland, du Heilmacher, du Mann, der Heilung bringt, ich bete darum, bring Heilung hinein. Bring Heilung hinein, wenn Männer Schritte gehen zum Heilwerden. Schmerz anzuschauen. Glaubenssätze zu entdecken und die Wahrheit entgegenzusetzen. Dir zu vertrauen und dieses Ja für sich selbst zu leben. Ich bete darum, dass du jetzt zu diesem Schritt ermutigst und diesen Schritt im Herzen bekräftigst. Diesen Schritt tatsächlich zu gehen und zu erleben, dass es gut ist, selbst wenn es schmerzhaft ist. Ich bete für Mütter und Väter hier, die Kinder haben, die Jungs haben. Gib ihnen Weisheit und ganz besonders gib den Frauen Weisheit, mit so kleinen Männern umzugehen. Das Spannungsfeld, die Herausforderung, die Schwierigkeit ist oft so groß in unserer Welt, das richtig zu machen, was ist richtig und was ist falsch. Gib Müttern und Vätern die Fähigkeit, ohne Bedingungen zu lieben. Gib Müttern und Vätern die Fähigkeit zum bedingungslosen Ja zum Kind, zum Jungen, zum Mannsein. Und das Vertrauen, dass ich wirklich Gutes entwickeln kann. Und den Mut, gute Rahmenbedingungen zu schaffen und auch Festigkeit, diese Rahmenbedingungen zu halten. Guter Gott, wir brauchen deine Hilfe und ich bete darum, dass du sie uns gibst. Auf diesem Weg, Mann zu werden und kleine Männer zu begleiten, zu erwachsenen Männern in dieser Welt zu werden. Amen. Ich lade euch ein, aufzustehen zum Segen.